Darf ich vorstellen, liebe Gemeinde, das hier ist der zukünftige Star am deutschen Skisporthimmel. Ich weiß nicht, ob Sie jemand kennt schon, wahrscheinlich eher nicht. Dieses junge Mädchen ist 15 Jahre alt und heißt Romy und sie wird uns in diversen Mediatheken vorgestellt als die kommende Top-Skifahrerin im deutschen Skiverband, aller Voraussicht nach. Es gibt da bei ARD und ZDF und auch bei den Dritten ausführliche Dokus, die sie präsentieren und die ihren Namen von dieser Romy schon mal einem in den Hinterkopf setzen. Jetzt kann man sich fragen, warum denn Filmemacher darauf kommen, dass sie ein 15-jähriges Mädchen als künftigen Skistar präsentieren, die doch noch gar nicht in Erscheinung getreten ist. Darauf gibt es zwei Antworten. Nummer eins, ihre Mutter sagt, dass sie es schaffen kann, weil sie nämlich Talent hat. Und ihre Mutter, die weiß, von was sie redet, denn ihre Mutter ist Martina Ertl. Martina Ertl war selber Weltcup-Skifahrerin, hat 3 Goldmedaillen für Deutschland bei Olympischen Spielen gewonnen und die weiß, die kann das besser einschätzen als wir Laien, ob dieses Talent ausreicht, um die große Weltcup-Karriere zu starten. Und die sagt, das kann funktionieren. Und wenn die Mama sich für diesen kommenden Skiprofi ausspricht, dann ist das schon mal ein Grund dafür, dass es auch so kommen wird. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, man kann es schon jetzt sehen, wenn man genau hinguckt. Natürlich sieht man es noch nicht in der breiten Öffentlichkeit. Es wird noch nicht so wahrgenommen in den deutschen Medien, dass die Romy Ertl erfolgreich ist. Aber sie ist es, denn die Jugendrennen gewinnt sie reihenweise. Und da, wenn man da hinschaut, dann kann man schon erkennen, dass da was da ist, was sich in nicht allzu ferner Zeit für alle sichtbar zeigen wird. Also Nummer eins, die Mama hat es gesagt und die weiß, von wovon sie redet. Und Nummer zwei, man kann es schon sehen. Das sind Gründe, warum man Romy Ertl schon mal als kommenden Star präsentiert. Merkt euch mal die Nummer eins und die Nummer zwei, denn die kommen nachher nochmal vor. Die braucht ihr nachher, bis müsst ihr sie parat haben. Diese Dokus in der ARD und im ZDF, die auf Romy Ertl hinweisen, die weisen auf die hin, die kommen wird. Und damit sind sie ein bisschen so wie der Johannes der Täufer in unserem heutigen Predigttext. Der macht nämlich das Gleiche. Der weist auch auf den hin, der eigentlich schon da ist, der aber erst für alle erkennbar Großes bewirken wird. Er tut es mit dem, was er sagt und mit dem, was er tut. Also Johannes weist auf den Kommenden hin, mit dem, was er predigt, was er von ihm erzählt und auch mit dem, was er tut. Auch seine Taufe ist ein Hinweis auf den, der nach ihm kommt. Und manchmal reicht auch eine ganz kleine Geste, ein Fingerzeig, wo er hinweist auf den, der da gerade vorbeiläuft, als Jesus eben bei ihm vorbeikommt. Wir lesen heute davon im Johannes 1, den Abschnitt, der so an das anschließt, was wir vorher gehört haben. Im Johannes sind es die Verse 29 bis 34 und ich lese euch mal, was da steht. Am nächsten Tag sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Da sagt er, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Es nimmt die Sünde dieser Welt weg. Diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der mir immer schon voraus ist, denn lange vor mir war er schon da. Auch ich wusste nicht, wer er ist, aber damit er dem Volk Israel bekannt wird, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und bei ihm bleiben. Auch ich wusste nicht, wer er ist. Aber Gott, der mich beauftragt hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen und bei ihm bleiben siehst, der ist es. Er tauft mit dem Heiligen Geist. Ich habe es gesehen und kann bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Johannes steht in der Wüste und sagt, darf ich vorstellen? Das ist das Lamm Gottes, der Sündenträger für die Welt, der Sohn Gottes. Das sagt Johannes zu den Leuten, die um ihn stehen und die auf seine Hinweise hören. Und er deutet auf diesen Mann aus Nazareth, den Zimmermann Jesus. Und auch damals hatten die Leute damals schon guten Grund zu fragen, der soll der Sohn Gottes sein? Der soll das Sündenlamm sein? Da steht ein Mann, circa 30 Jahre alt, von dem man noch nie in der breiten Öffentlichkeit was gehört hat. Der ist noch nie groß in Erscheinung getreten. Und der soll der Sohn Gottes sein? Wie kommt Johannes bloß da drauf? Und interessanterweise sagte Johannes in unserem Text zweimal den gleichen Satz, auch ich wusste nicht, dass er es ist. Das sagt Johannes zweimal in diesen Zeilen. Ist ein bisschen verwunderlich, dieser Satz, dass der Johannes das sagt, denn wir denken ja oft, oder ich denke das jedenfalls oft, dass der Johannes von Anfang an Bescheid wusste, wer Jesus war. Hier sagt er aber, ich wusste nicht, dass er es ist. Ich habe so immer ein bisschen vor Augen, damals als die schwangere Maria, die mit Jesus schwanger war, zu der schwangeren Elisabeth kommt, die mit Johannes schwanger war, da kennen wir doch diese Geschichte, wo das Kind Johannes hüpft im Leib, als Jesus ihm nahe kommt. Und schon da bekommt man doch eigentlich die Idee oder die Ahnung, er müsste es doch schon geahnt haben oder gewusst haben oder gespürt haben. Aber offensichtlich war das Johannes nicht ganz so klar, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Wir lesen bei Matthäus auch später dann mal noch, dass er seine Jünger schickt und fragen lässt, ob er wirklich der Messias ist oder ob er auf einen anderen warten soll. Er war sich unsicher oder vielleicht hat er auch so manche Zweifel gehabt. Jedenfalls wusste er nicht ganz genau, ob Jesus der ist, der angekündigt ist, der kommende Messias. Und trotzdem weist er jetzt auf ihn hin, als Jesus da vorbeikommt. Warum? Wie kommt er drauf? Es gibt zwei Antworten auf die Frage, wie er drauf kommt, Jesus als den kommenden Messias anzukündigen. Nummer eins, sein Vater hat's gesagt. Und der weiß, wovon er redet. Denn sein Vater ist Gott selber. Und wenn Gott sagt, der ist es, dann wird's wohl so sein. Der, auf den der Geist herabkommt, auf den du den Geist herabkommen siehst, der ist es, hat ihm der Vater vorausgesagt. Und darauf verlässt sich der Johannes, auf das Wort vom himmlischen Vater. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, ja, man kann es auch schon sehen, wenn man genau hinguckt. Man hat es schon sehen können damals bei seiner Taufe, als Jesus getauft worden ist, eben, dass der Geist Gottes so wie eine Taube auf ihn herabgekommen ist. Natürlich hat nicht jeder diese taubenartige Erscheinung als Zeichen für den Heiligen Geist erkannt damals, aber Johannes konnte das erkennen. Wenn man genau hinschaut, dann konnte man es erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes sein muss. Auch ohne öffentliche Ausrufung, da hat keiner wie bei einem König öffentlich ausgerufen, hier kommt der Messias. Und Jesus selber hat auch noch nichts Spektakuläres getan, dass es für alle irgendwie eindeutig wäre. Kein Mega-Erfolg, keine große Wunderheilung oder was, über das dann alle reden würden. Sowas gab es bis dahin noch nicht. Aber wer genau hingeschaut hat, der konnte schon sehen, dass er der Messias ist. Nummer zwei. Und so kann Johannes am Ende von unserem Abschnitt in diesem letzten Vers sagen, ich habe es gesehen und ich kann es bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Johannes ist sowas wie der Öffentlichkeitsarbeiter für Jesus, für den Messias, einer, der ihn in den öffentlichen Fokus rückt, dass er öffentlich in Erscheinung tritt, der ihn der breiten Masse ankündigt, da kommt ein Großer, schaut auf den. Das ist die Botschaft, die Johannes weitergibt. Und liebe Gemeinde, beim Erscheinungsfest bei Epiphanias, dann nehmen wir das in den Blick, dass Jesus, der die ganze Zeit schon da war, fast 30 Jahre lang war er schon da, dass er dann in Erscheinung getreten ist. Er hat viele Jahre schon hinter sich. Den Großteil seines Lebens hat Jesus an dem Punkt schon hinter sich. Lange Jahre des Lernens, des Wachsens, seine ganze Kindheit, seine Pubertät, die gehört auch bei ihm dazu. Schule, Verantwortung übernehmen, selbstständig werden, von zu Hause weggehen. Alles das hat er schon hinter sich, als er seine öffentliche Wirksamkeit beginnt. Und erstaunlicherweise erzählen uns auch die Evangelisten ganz wenig von diesen knapp 30 Jahren. Das ist alles nicht im Blickfeld, alles nicht im öffentlichen Interesse. Gibt es ganz wenig Geschichten, die wir davon überliefert haben. Erst jetzt tritt er in Erscheinung. Erst jetzt erfahren wir den Auftrag, den Gott in das Leben von Jesus hineingelebt hat. Erst jetzt wird es erkennbar. Und genau in diesem Übergang, wo das erscheint, wo das sichtbar wird, da steht Johannes, Johannes der Täufer. Und er steht da und zeigt auf ihn und sagt, der ist es. Ihr werdet schon sehen. Er ist der, der nach mir kommt. Schaut auf ihn. Er lenkt die Aufmerksamkeit weg von sich selber und hin auf Jesus. Das ist quasi der Auftrag im Leben von Johannes dem Täufer, dafür zu sorgen, dass Jesus erkannt wird, dass er eine breite Öffentlichkeit bekommt, eine Reichweite bekommt, dass er erscheinen kann. Auch in deinem Leben ist Jesus an irgendeiner Stelle mal erschienen, in Erscheinung getreten. Auch in deinem Leben gibt es wahrscheinlich diesen Punkt, wo Jesus dir ins Bewusstsein gerückt ist, obwohl er vorher schon die ganze Zeit da war. Er hat dich schon gekannt, noch bevor du deinen ersten Atemzug gemacht hast, ja, wo du noch gar nichts denken und wissen konntest und nicht mal atmen konntest, da hat er schon dich gekannt und war schon bei dir. Und wenn du als Kind getauft worden bist, dann hat man den Namen Jesus schon damals, als du ein kleines Baby warst, über dir ausgesprochen, bevor du etwas sagen konntest oder irgendwelche komplizierten Zusammenhänge begreifen konntest, ganz bewusst. Da war Jesus schon da. Aber irgendwann später, ist er auch für dich in Erscheinung getreten. Da war quasi dein persönliches Epiphanias. Das ist ganz unterschiedlich, an welchen Stellen im Leben Gott in Erscheinung tritt. Vielleicht kannst du dein persönliches Epiphanias-Erlebnis tatsächlich an einem Moment festmachen, an einem Ereignis, wo du sagst, da habe ich es kapiert, da habe ich es erkannt, da ist mir Jesus vor Augen getreten oder in Erscheinung getreten, mir bewusst ins Leben gestellt worden. Aber auch wenn es nicht so ist, auch wenn Jesus in dein Leben durch Gewohnheiten, durch Traditionen eingebettet worden ist, auch dann ist er irgendwann für dich persönlich in Erscheinung getreten. Und ich will heute einfach mal fragen, gibt es bei dir auch so jemanden wie den Johannes an diesem Punkt? Jemand, der dich auf ihn hingewiesen hat, vielleicht auch vorher schon. Jemand, der dir gezeigt hat, du, da ist einer in deinem Leben, den gibt es zu erkennen. Der Sohn Gottes ist schon da. Schau auf ihn. Eltern vielleicht, die einem das beibringen. Oder der Jungscharleiter. Oder in der Kinderkirche. Oder ein Freund, eine Freundin. Vielleicht auch Oma und Opa, bei denen man das sehen konnte, wie Glauben im Leben aussieht. Klassenkameraden vielleicht, von denen irgendwann bekannt wird, dass sie an Gott glauben. Oder ein YouTube-Video. Wer hat dir das mitgegeben? Schau hin auf diesen Jesus. Er ist auch für dich das Lamm. Vielleicht hast du es auch damals noch gar nicht so ganz kapiert, was das sein soll. Um ehrlich zu sein, den Hinweis von Johannes, dass hier das Lamm Gottes, das Sündenlamm kommt, das haben damals auch nicht alle verstanden. Um das verstehen zu können, musste man sich schon gut auskennen in den damaligen Traditionen, in den Opferritualen, die damals üblich waren. Das, was wir eben vorhin gehört haben, vielleicht auch das Jesaja-Buch kennen, wo von diesem Lamm die Rede ist. Aber es konnte auch damals schon verwirrend sein, dass Jesus da sagt, dieser ist das Lamm Gottes. Hat sicherlich nicht jeder verstanden. Und so ist es heute manchmal auch, dass es verwirrend sein kann, wenn jemand auf Jesus hinweist, aber man versteht eigentlich gar nicht, was bedeutet es eigentlich. Manchmal ist die Sprache bei der Verkündigung ein ganz schönes Problem. Wenn man vielleicht gar nicht checkt, was damit gemeint ist, wenn jemand über Jesus spricht, wenn jemand zum Hinweisgeber wird und sagt, schau auf diesen Jesus, er ist auch für dich das Lamm Gottes. Vielleicht muss man es auch gar nicht gleich verstehen. Ich denke das manchmal, wenn ich an den Konfirmandenunterricht denke. Natürlich ist das der Wunsch und das Ziel, dass man im Konfirmandenjahr auf Jesus hingewiesen wird, so, dass man am Ende vom Konfirmandenjahr sagt, ich habe es verstanden und er ist bei mir in Erscheinung getreten. Das ist jedes Jahr das Ziel und der Wunsch, das ich mir vornehme, wenn wir in den neuen Konfirmandenjahrgang gehen. Aber ganz oft muss ich mir ehrlicherweise eingestehen, dass es hinterher auch so ist. Naja, vielleicht war es auch nur ein Jahr, in dem man einen Hinweis gegeben hat und das Verstehen kam erst viel später. Oder das in Erscheinung treten passiert an einer ganz anderen Stelle im Leben. Kann auch sein. Aber auch dann ist es wertvoll, dass man diesen Hinweis im Leben hört, dass man es sieht. Ich glaube, ich würde den Anspruch an den Konfi-Unterricht völlig überlasten, wenn am Schluss immer diese Erscheinung da stehen müsste. Naja, letztlich entscheidet Jesus halt dann doch selber oder der Heilige Geist, wann er bei Menschen in Erscheinung tritt. Das kann man nicht machen, das kann man nicht vorgeben, aber man kann Hinweise geben. Und das soll das sein, auch im Konfi-Jahr. Der Johannes, der erklärt auch nicht seinen Leuten da am Jordan, was das mit dem Lamm Gottes alles ganz genau bedeutet. Er macht keine große, ausführliche Erklärung, sondern er sagt einfach, schau hin auf Jesus. Schau auf den, der so viel größer ist als ich. Das ist vielleicht das Wichtigere, dass er Bedeutung hat. Deshalb lohnt sich schon, seinen Blick auf Jesus zu richten, weil er wichtig ist. Das ist, was Johannes wollte. Nicht unbedingt, dass man alles begriffen hat, sondern dass man auf Jesus schaut. Und wenn dir jemand von Jesus erzählt hat, dann ist auch da das Hinschauen das Entscheidende. Nicht, dass du alles begriffen hast, gleich im ersten Moment. Die Erscheinung ist nicht erst dann da, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich es verstanden, sondern dann, wenn man den Blick auf Jesus wendet. Dann erscheint er im Leben. Und es ist so wertvoll, dass nicht jeder selber Jesus finden muss, sondern dass wir von anderen auf Jesus hingewiesen werden. Das heißt nämlich auch, dass es keine eigene Leistung ist, Jesus zu entdecken im eigenen Leben. Dass es nicht an der eigenen Intelligenz hängt oder an einem besonders ausgeprägten religiösen Gespür oder so, sondern es hängt einfach am Anfang nur daran, dass man mal hinhört, was andere sagen. Dass man mal hinschaut, wenn jemand anders seinen Finger auf Jesus richtet und sagt, schau hin, mehr braucht es gar nicht am Anfang. Es hängt gar nicht an dem, was wir mitbringen oder dem, was wir tun, sondern erstmal hängt es an dem, was andere tun. So beginnt das Erkennen Jesu. Und das ist, was vielleicht kommt einem das unbedeutend vor, aber das ist eine ganz wesentliche Sache. Das unterscheidet nämlich den christlichen Glauben von vielen Philosophien heute, und auch schon damals gab es viele Philosophien, die als Erkenntnis immer eine Bedingung, eine Voraussetzung bei einem selbst gesetzt haben. Da hat man das Erkennen davon abhängig gemacht, dass man ein Vorwissen hatte zum Beispiel oder eine gewisse Erkenntnisfähigkeit mitbringt. Ob das Intelligenz ist oder eine Offenheit oder irgendwas. Aber der Blick war immer bei einem selber, was man selber mitbringt, um Erkenntnis haben zu können. Und manchmal sind es dann auch die Begrenzungen, die einem das unmöglich machen, diese Erkenntnis. Es gibt auch heute Leute, die sagen, ich kann nicht an Gott glauben, weil mir das Leben so schwer zugesetzt hat. So schwer, dass es nicht geht. Auch dann bleibt man beim Blick auf sich selber. Und das Schöne und Wertvolle und Wichtige im Glauben an Jesus Christus ist das, dass es eben nicht davon abhängt, sondern das Glaube an Jesus beginnt mit dem, was andere sagen und tun. Mit dem, dass wir auf andere blicken können. Dass wir hinhören können, was andere als Zeugnis geben. Dass wir hinschauen können, wie andere Glauben leben. Mit etwas Gemeinschaftlichem beginnt der Glaube, nicht nur mit etwas Individuellem. Manchmal habe ich die Befürchtung, dass in unserer Welt heute, wo das Gewicht so stark auf das Einzelne, auf den Einzelnen gelegt wird, wo alles so individualistisch gesehen wird, dass man dann auch im Glauben in diese Sicht hineinrutscht. Da kann man auch sehr betonen, dass jeder seine eigenen Glaubenserfahrungen machen muss und dass jeder seine eigenen Entscheidungen treffen muss, auch im Glauben, und kann dabei ganz leicht übersehen, dass der Glaube aus einem Miteinander kommt, aus einem kommunikativen Prozess, nicht nur aus dem, was man selber leistet oder sieht oder erkennt, sondern aus dem, was andere einem sagen. Dass andere wertvoll sind für den persönlichen Glauben, mit dem, was sie erzählen, das ist was Wichtiges, denn das macht meinen Glauben nicht nur abhängig von meinen Gedanken, von meinen Fähigkeiten, von meinen Gefühlen und von meinen Erlebnissen. Das stellt mich gleich von Anfang an in ein Geschehen, wo andere mit beteiligt sind. Und das ist was ganz Entscheidendes, dass unser Glaube so angelegt ist, nicht nur auf den Einzelnen bezogen. Das ist was Geniales. Deshalb lenke ich heute den Fokus mal auf die Personen, die bei dir die Johannesrolle übernommen haben. Überleg dir das mal ganz konkret, wer das war. Bei mir spielen da Personen in der Familie eine Rolle, die einfach Glaube als Selbstverständlichkeit vorgelebt haben, dass es damals Alltag war, dass man darüber reden konnte, dass es normal war, dass es dazugehört hat. Schon das ist ein Riesenprivileg, und im Nachhinein sehe ich das als Hinweis, als Fingerzeig auf Jesus Christus. Wie viele Leute haben das nicht? Aber dann sind da auch einzelne Personen, an denen das sichtbar geworden ist, wie Glaube aussehen kann. Mein Jungscharleiter spielt da für mich eine große Rolle. Oder auch später Freizeitleiter, die mir das durch das, was sie erzählt haben, wie sie Glaube gelebt haben, zu Hinweisenden auf Jesus geworden sind. Und ich bin sicher, du findest in deinem Leben auch solche Menschen, Personen, die für dich in irgendeiner Weise Hinweisgeber auf Jesus geworden sind. Vielleicht findest du die auch gar nicht mal nur in deiner Vergangenheit, sondern auch in deiner Gegenwart. Denn wir brauchen immer wieder solche Leute, die uns hinweisen, die den Finger auf Jesus wenden und sagen, schau dahin. Schau nicht nur auf dich und nicht nur auf das, was du kannst oder was dir im Weg steht. Schau auf Jesus. Sei heute mal besonders dankbar für diese Menschen. Sei heute mal besonders dankbar für die Worte, die sie dir gesagt haben, für ihre Art, die dich fasziniert hat, für ihr Zeugnis, das bei dir angekommen ist. Auch für ihre Bereitschaft, dass sie ihren Glauben nicht für sich behalten haben, sondern dich auf den Messias hingewiesen haben. Sei da mal dankbar. Vielleicht auch für die Zeit und die Mühe, die sie sich genommen haben, dass sie investiert haben, dass sie, was es braucht, um dich darauf hinzuweisen. So wie es ein Jungscharleiter macht, der sich Mühe macht und überlegt, wie kann ich andere auf Jesus hinweisen. Und womöglich haben sie selber am Anfang gar nicht genau gewusst, so wie der Johannes, dass Jesus der Gottessohn ist oder wie das alles zusammenhängt. Aber dann ist ihnen bewusst geworden und sie haben dich darauf hingewiesen, haben dich mit ihm in Verbindung gebracht. Da beginnt nämlich schon dein bewusster Glaube. Da, wo man dich hinweist auf Jesus, da, wo du den Blick hinwendest auf ihn. Und dann kannst du auch Gott ein Dankgebet schicken dafür, dass er dafür Gelegenheiten geschickt hat. Für Johannes war es damals ja so, das war ja für ihn geschickt, dass Jesus da bei ihm vorbeigekommen ist am Jordan. Dann musste er nicht mehr länger erzählen, wer Jesus ist und nicht mehr länger beschreiben, wo der herkommt und wer er ist, sondern er musste einfach nur noch hinzeigen, der ist. Schaut auf ihn. Das war eine günstige Gelegenheit für ihn als Hinweisgeber. Und ich bin sicher, dass Gott auch heute solche Gelegenheiten schenkt, wo die Hinweisgeber einfach nur wo es gar nicht viel braucht, wo man einfach nur sagen kann, der ist es. Vielleicht ist bei dir schon das, dass du traditionell aus Gewohnheit sonntags in einen Gottesdienst gehst und dass du dir eine Predigt anhörst am Sonntag, sowas, was eine günstige Gelegenheit ist, um dir einen Hinweis auf Jesus zu geben. Sowas ganz Einfaches kann es sein. Oder vielleicht ist es manchmal auch so ein Moment, wo man im Gespräch irgendwie auf eine Glaubensfrage gekommen ist. Oder auf ein Thema, dass Glaube zum Gesprächsthema geworden ist, weil jemand gefragt hat oder weil jemand ein Symbol trägt, wie eine Halskette zum Beispiel oder ein Fisch als Autoaufkleber gehabt hat und man hat danach gefragt, was das bedeutet. Manchmal gibt es solche günstigen Gelegenheiten, wo man hingewiesen wird auf Jesus. Und manchmal sind sogar schwere Situationen im Leben, Krankheiten oder Trauerzeiten, solche Gelegenheiten, in denen man auf Jesus hingewiesen werden kann, wie vielleicht sonst nicht. Auch das kann eine besondere Gelegenheit sein, die Gott schenkt, um Menschen auf Jesus hinzuweisen. Wenn du aus diesem Gottesdienst heimgehst, dann wünsche ich dir, dass du dankbar bist für den Hinweis, der dir gegeben worden ist. Und für die Menschen, die für dich, so wie der Johannes, waren, die dich darauf hingewiesen haben, die deinen Blick auf ihn gewendet haben. Und als Zweites wünsche ich mir, dass du aufmerksam bist für die Gelegenheiten, die Gott dir gibt, heutzutage, um dass du selber Hinweisgeber sein kannst für andere. Und es ist jetzt gar nicht überheblich, wenn ich sage, dass Gott auch durch dich andere Menschen mit Jesus in Verbindung bringen kann. Das ist sogar was ganz Wesentliches, denn als Christen sind wir nicht nur so wie die Zuhörer in dieser Geschichte vom Johannes, sondern wir sind auch wie Johannes selber. Glaube ist natürlich was Persönliches, aber Glaube ist nie etwas, das bei dem Glaubenden selber für sich bleibt, das man für sich alleine hat. Das finde ich ganz wichtig, dass man nicht meint, ich muss meinen Glauben für mich behalten. Das würde nämlich diesem Kommunikationsgeschehen, das würde nicht dazu passen. Eben weil Glaube die Kommunikation zwischen Menschen als ganz wesentlichen Teil beinhaltet, ist so wichtig, dass wir eben den Glauben auch nicht nur für uns behalten, sondern auch selber davon weitergeben, dass wir selber zu Zeugen werden, zu Hinweisgebern auf Jesus. Wir sind in der Weitergabe vom Evangelium nicht der Endpunkt, nicht der, bei dem alles ankommt, sondern wir sind auch ein Teil, der was davon weitergibt. Ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn man heutzutage auf Social Media oder so ganz gern was teilt. Da hat man heutzutage ganz leicht die Möglichkeit, was weiterzugeben. Das gab es seither vielleicht nicht so einfach. Also in Zeiten, wo man vor dem Fernseher gesessen ist oder vor dem Radio, da war man vor allem der Empfänger. Ja, da ist was angekommen bei einem selber und damit war es aber auch erledigt. Und heutzutage ist man ganz leicht auch der Sender. Man gibt auch weiter, was einem wichtig ist. Vielleicht hat man es damals auch schon getan, hat davon weitererzählt, wenn es einem wichtig genug war. Aber mir kommt es darauf an, dass wir eben nicht nur der Endpunkt sind von dieser Kommunikation, sondern dass wir auch ein Teil sind, dass diese Kommunikation weitergeht, dass es weitergegeben wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns auch überlegen, wo können wir selber Hinweisgeber auf Jesus sein für andere. Dazu muss man nicht Täufer werden und in eine Wüste gehen. Also Taufen am Fluss wäre für uns hier auf der Alp wahrscheinlich ähnlich herausfordernd wie damals in der Wüste für den Johannes. Müsste man sich erstmal ein richtiges Plätzle suchen. Aber das braucht es gar nicht. Man braucht auch nicht auf alle Fragen, die da so kommen könnten, schon sich vorher Antworten parat gelegt haben. Man braucht nicht alles verstanden haben im Glauben, bevor man zum Hinweisgeber auf Jesus werden kann. Man braucht keine Ausbildung, kein Studium. Das hatte Johannes auch nicht gehabt. Man braucht auch keine jahrzehntelange Glaubensgeschichte. Man braucht auch keine besondere Begabung, dass man reden könnte auf besondere Weise oder Worte irgendwie toll formulieren könnte. Im Grunde ist es wie bei Johannes, man braucht einfach nur auf Jesus zeigen. Von sich selbst weg die Aufmerksamkeit auf den Gottessohn lenken. Das ist es allein schon, mehr braucht es gar nicht. Schon allein dadurch ist man genug Hinweisgeber. Und dann, wenn Gott die Gelegenheit dazu gibt, wenn er quasi vorbeigeht, sodass man auf ihn zeigen kann, dann wünsche ich dir, dass du nicht die Sorge hast, dass dein Zeugnis nicht qualifiziert genug wäre. Vielleicht können wir da gerade von Johannes lernen oder auch von den Dokus in der Mediathek. Wisst ihr noch, was Nummer 1 und was Nummer 2 war? Von ganz vom Anfang? Also, als Hinweisgeber auf Jesus reicht es auch, wenn wir weitergeben, was man jetzt schon erkennen kann. wo wir jetzt schon Jesu Wirken in dieser Welt sehen können, auch wenn es noch nicht für alle sichtbar ist, auch wenn das noch nicht die ganz breite Öffentlichkeit erreicht hat, aber wir können manches schon jetzt erkennen. Und wenn man das schon weiter sagt, dann gibt man einen Hinweis auf Jesus. So wie Johannes den Geist Gottes auf Jesus kommen sah und das hat er weitergegeben. Oder so wie die Trainer von Romy Ertl jetzt schon sehen, was sie für Resultate sie abliefert, wo sie jetzt schon sehen können, was da schon da ist. Da, wo du Jesus entdeckst, bei dem, was bei dir schon da ist, in deinen alltäglichen Dingen, dass er dir Kraft oder Mut gibt oder dass er einfach zu deinem Tag dazugehört, das schon reicht, um Hinweis für andere zu geben auf Jesus. Das war die Nummer 2, falls ihr es gemerkt habt. Die Nummer 1 wäre folgendes, weil es sein Vater sagt. Weil es Gott selber sagt und weil der es ganz sicher weiß. Besser als ich es selber jemals sagen könnte, sagt es der himmlische Vater selber, wer Jesus ist. Zum Beispiel in dem, wie wir Jesus in der Bibel vorgestellt bekommen. Mehr braucht es nicht. Dass du das glauben kannst allein, ist Zeugnis für andere. Deshalb, liebe Gemeinde, oder ich könnte heute eigentlich auch sagen, liebe Johannese, durch euch erscheint Jesus in der Wahrnehmung von anderen Menschen. Durch euch wird sein Wirken in dieser Welt erkennbar. Das müsst ihr gar nicht selber machen. Er tut es schon lang. Er tut es die ganze Zeit schon, aber es wird erkennbar durch euch. Und zum Glück ist es so. Denn dann hängt es nämlich nicht an dem Willen oder der Fähigkeit von anderen, ob sie Jesus entdecken, sondern auch mit an dem Gemeinsamen, an dem, wie wir Jesus weitergeben. Durch uns erscheint er im Blickfeld anderer. Und so wird durch uns auch wirklich Epiphanias in der Welt heute. Amen.